Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's.
Ihr Lieben, ich nehme euch heute mit in eine ganz persönliche Folge. Und zwar möchte ich mit euch über meine drei Folgeschwanger sprechen. Über meine drei Folgeschwangerschaften sprechen. Denn es gibt ja nicht so viele Frauen, die zum einen mehrere Folgeschwangerschaften erlebt haben, aber, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, diese drei Folgeschwangerschaften nicht nur überlebt haben, sondern jede einzelne in einem Bewusstsein dafür, was diese Schwangerschaft mit sich bringt, durchgangen ist, erlebt hat und dadurch eben auch eigene Learnings gemacht habe, die ich jetzt hier mit dir teilen möchte. Denn tatsächlich hat mich jede einzelne Schwangerschaft etwas gelehrt und ich bin mir sicher, dass das auch vor allen Dingen ja auch diese ersten beiden Schwangerschaften, auf deren Basis ich dann hier meine Arbeit gegründet habe, mein Coaching gegründet habe, für dich ganz wichtige Informationen mitgeben, egal ob du gerade schon schwanger bist oder ob du eben noch im Kinderwunsch bist. Das heißt, wir starten, wir gehen rein, ich gehe in jede einzelne Schwangerschaft rein und nehme dich dann am Ende mit sozusagen, was sind jetzt die Learnings daraus und was bedeutet das für dich und deine Schwangerschaft? Viele von euch wissen, dass ich nach der stillen Geburt von Lara direkt wieder einen Kinderwunsch hatte. Lara war meine zweite Schwangerschaft. Ich war davor bereits schon mal schwanger und hatte nach dem Verlust dieses kleinen Sternchens auch einen sehr, sehr starken Kinderwunsch. Ich bin dann ja innerhalb von 3 Monaten mit Lara schwanger geworden und als Lara dann starb, dachte ich mir, das geht bestimmt auch wieder so schnell. Das hat ja letztes Mal so schnell geklappt. Und das Ganze hat dann aber sehr lange auf sich warten lassen. Ich wurde 13 Monate nach der stillen Geburt von Lara schwanger. Für mich war das eine gefühlte Ewigkeit. Und ich habe das hier auch schon in verschiedenen Episoden gesagt, in dieser Zeit habe ich mich kein einziges Mal damit befasst, wie es denn ist, wieder schwanger zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich da so starke Ängste hätte in manchen Momenten. Ich war da irgendwie ein Stück weit sehr naiv, rückblickend, weil ich eben so dieses, das war so mein Ziel, wieder schwanger zu werden. Und wenn ich wieder schwanger bin, dann komme ich da durch. Mir haben damals wirklich diese Gedankengänge auch von meinem Umfeld sehr geholfen, dieses, du wirst nochmal schwanger werden und ich sehe dich schon. Du wirst eines Tages Mama eines lebenden Kindes sein. Das hat mir eine ganz, ganz gute Freundin damals gesagt, wo ich mir dachte, ja, genau, so ist es. Ja, ich übernehme das für mich. Oder dieses, es war so ein Zufall oder so ein Schicksalsschlag. Das kommt so selten vor. Das wird nicht nochmal geschehen. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Und das dachte ich mir auch. Und ich habe ja diesen Gedanken, dass Lara gesund war. Es ist bei ihr nichts festgestellt worden. Es ist bei mir nichts festgestellt worden. Es ist an der Plazenta nichts festgestellt worden. Den habe ich für mich schon anfangs immer gedreht gehabt. Nicht zu, oh mein Gott, ich weiß nicht, was es ist. Und das ist so was Unbekanntes, was herauskommt. Sondern auf mentaler Ebene habe ich das für mich gedreht gehabt und habe mir gesagt, ich weiß, ich kann ein gesundes Kind in Gebären oder vor allen Dingen, ich kann ein gesundes Kind in mir wachsen lassen. Mein Körper kann das und ich kann das nochmal. So. dass die mentale Ebene nur eines ist und natürlich mein Körper und mein Unterbewusstes mir andere Informationen geben, das wusste ich damals nicht. So, aber das war sozusagen mein Ausgangspunkt, warum ich mir nie hätte träumen lassen, wie komplex einfach auch eine Folgeschwangerschaft ist. Was ich schon gehabt habe, waren Stimmen im Außen, Stimmen von anderen Sternenmamas, die schon Folgeschwangerschaft 10 erlebt haben und die gesagt haben, also die haben nicht das Wort, das war schön, in den Mund genommen. Die haben gesagt, das war es wert. Die haben gesagt, es ist, du wirst dafür belohnt am Ende, ja, aber keine hat gesagt, das war irgendwie schön, sondern das war wirklich ein hartes Stück Arbeit, Kampf, auch, ja, um dann dieses Baby im Arm zu haben. Ich habe das einfach nicht hinterfragt. Ich habe das dann mal so stehen lassen. Ich habe immer gedacht, ja, bei mir wird das schon werden. Naja, ich wurde dann schwanger, diese 13 Monate nach meiner stillen Geburt. Und ich weiß noch so genau diesen Moment, ich habe den heute noch eingebrannt in meinem Kopf, wie ich in der Küche stand, in unserer damaligen Wohnung, diesen Test gemacht habe. Den habe ich in der Mittagspause gemacht, bin ich nach Hause von meiner Arbeit. Habe den Test gemacht. Ich war ja schon oft überfällig, weil mein Zyklus unregelmäßig war. Und habe dann diesen Test gemacht und der war positiv. Und da war so viel Freude da, so viel Druck ist abgefallen, dieser Glaubenssatz, diese Angst, das war meine größte Angst, nie wieder schwanger zu werden. Irgendetwas ist kaputt gegangen, hat sich aufgelöst und ich habe einfach wieder in diesem Moment so eine tiefe Hoffnung und Freude gespürt, wie ich sie die letzten Monate eben nicht gespürt habe. So, das heißt, es war ein richtig schöner, emotionaler Moment. Und was dann aber auch war, wir sind dann direkt in den Urlaub gefahren. Wir hatten Urlaub geplant und sind dann eben direkt losgefahren. Ich habe meiner Frau eine Ärztin angerufen, alles eben, ne, wie man es macht, einen Termin ausgemacht. Und die macht eh nicht vor der 7. Woche die Termine, 7., 8. Und bei mir war es dann die 9., weil wir eben weg waren. Und in diesem Urlaub habe ich dann gemerkt, hey, okay, da kommen doch Gedanken hoch. Was ist, wenn ich dieses Baby wieder verliere? Komplett überrascht hat mich das sehr, weil ich ja mehr auf mentaler Ebene meine Argumente zurechtgelegt hatte, warum es eben dieses Mal gut geht und ich zuversichtlich bleibe. Und ich hatte dann auch plötzlich Ängste wie von der Eileiterschwangerschaft, was nie ein Thema bei mir war, ja, weil ich einfach gegoogelt habe und dann gelesen habe, was gibt es denn noch alles? Das ist ja auch das, was mehr Sternenmamas häufig im Vorgespräch sagen, dass sie sagen, also Austausch mit anderen habe ich gemacht, war nichts für mich, weil ich jetzt plötzlich so viele Geschichten gehört habe, was noch wann geschehen kann und das kommt zu meiner Geschichte hinzu und das macht mir Angst. Deswegen ich auch immer sage, achte da gut, in welchen Raum du gehst, ist der moderiert, von wem ist er moderiert, um genau eben so eine Angstspirale, so eine Negativspirale nicht entstehen zu lassen. So, also ich war dann eben plötzlich mit Ängsten konfrontiert und was ich dann gemacht habe, war klassisch, ne? Kontrolle reingebracht. Ich habe dann, weil ich ja nicht bei der Frauenärztin war, immer wenn ich meine Zähne geputzt habe, hinten ist es mir übel geworden. Das heißt, ich habe dann immer Gründe gesucht, mir meine Zähne zu putzen. Und da kommt die Übelkeit, da ist noch das Symptom da, ja, weil gerade, oder die Symptome da, weil gerade am Anfang könnte ja mal ein Tag da sein und dann sind sie nicht da. Und das hat, dieses Nichtvorhandensein hat bei mir einfach pure Angst hervorgeholt. Oder wenn ich auf Toilette gegangen bin, ich habe nicht aufs Toilettenpapier geschaut. Ich wollte einfach, ich habe wie verbissen nicht hingeschaut, irgendwie abgewischt habe, weil ich gedacht habe, ich will das nicht sehen. Ich bleibe in meiner Farbe, solange kein offensichtliches Blut ist, geschieht nichts. Ja, sondern ein Stück weit auch wie ein Kind, was sich die Augen zuhält und sagt, du siehst mich nicht, wenn ich mir die Augen zuhalte. Also wirklich versucht, hier Kontrolle reinzubringen. Und der Urlaub war wunderschön in Südfrankreich, aber das war schon auch immer wieder mit Zweifeln und Unsicherheiten. Und ich war sehr, sehr froh, als ich dann eben die Kontrolle hatte bei meiner Gyn. Und wir sind dann durch diese Folgeschwangerschaft auch so gegangen, dass ich habe anfangs war ich alle 3 Wochen da. Es gab immer einen Ultraschall. Das wurde eigentlich gar nicht gefragt, aber ich wollte es auch und habe mich darüber sehr, sehr wohl gefühlt. Ich hatte bei Lara eine Vorsorge geteilt mit meiner Hebamme. Das habe ich da erstmal gestrichen. Ich habe gesagt, ich gehe so add-on zu meiner Hebamme, zum Reden, zum Einfach, dass sie auch in der Schwangerschaft schon gleich mit drin ist. Aber ich mache die Kontrolle bei meiner Gyn. Ich möchte diesen Ultraschall, ich möchte kontrolliert werden, Gewicht auf, ja, Gewichtsmessung, Urin und so weiter und so fort. Und das hat mir da nochmal die Bestätigung eben gegeben, es ist alles in Ordnung. Ja, so, es ist alles in Ordnung und ich bin über diese Ultraschalluntersuchungen ganz gut durchgekommen. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass diese Angstgedanken trotzdem immer wieder kamen. Und das hat mich auch so überrascht, weil ich dachte, es ist ja alles in Ordnung und ich habe probiert mein positives Mindset, aber es kam immer wieder dieses Was ist, wenn, und wirklich so Momente, in denen ich einfach Panik hatte, pure Panik, dass sich das jetzt wiederholt. Und dann habe ich begriffen, hey, diese ganze Sicherheit von außen bringt mir nicht das, was ich von innen möchte. Ja, die hilft mir in Momenten, so mehr Momente zu generieren von einem Gefühl von Sicherheit. Aber ich brauchte ja etwas, was konstant da ist, was diese Grundanspannung runterbringt, was mir hilft, nicht immer wieder diese Gedanken auch aufploppen zu lassen. Und das war so die Erkenntnis Nummer eins. Ja, diese Sicherheit, die finde ich nicht im Außen. Und du musst dir vorstellen, das Ganze war 2017. Da hat niemand über Regenbogenbabys gesprochen. Da gab es den Podcast logisch noch nicht. Da gab es überhaupt keinen Podcast. Es gab keine Anlaufstellen. Es gab sehr wenig Anlaufstellen damals für Sterneneltern. Aber Folgeschwangerschaft ist komplett hinten runtergefallen und wurde nicht in dem Umfang begleitet, wie es nötig ist, eine Folgeschwangerschaft zu begleiten. Das heißt, ich wusste nicht, was kann ich tun. Ich hatte da dieses Gefühl. Aber das ist etwas, was ich als Mensch einfach schon immer auch hatte. Ich habe dann gesagt, was kann ich jetzt machen? Ich weiß zwar nicht was, aber ich will was machen. Und ihr wisst ja auch, ich habe mich in der Schwangerschaft mit Lara auch mit Hypnobirthing befasst und mit Meditation in Verbindung zum Baby. Das heißt, das war dann für mich klar, das ist so etwas, was ich mir hier bewusst mit reinhole. Ich habe gegen Ende dann zur Schwangerschaft hin auch nochmal einen Live-Hypnobirthing-Kurs mir gebucht mit Paaren vor Ort, mit einer Mentorin vor Ort, um darüber den Fokus auf die Geburt zu lenken, wobei ja die Methoden schon noch etwas sind, was wir auch in die Schwangerschaft mitnehmen können. Ja, auch die Meditationen und. Und ich habe mir die pränatale Bindungsförderung noch früher hinzugeholt. Das war schon in der Mitte der Schwangerschaft. Das war eine Empfehlung von einer anderen Sternenmama und das habe ich dann eben auch gemacht. Und darüber, und das war der größere Win, wirklich eine gute Bindung, eine tiefe Bindung zu meinem Baby entstehen lassen können, so Emotionen, die zwischen mir und Lara waren, abtrennen von dieser Schwangerschaft, die überhaupt mal in diesem Raum bewusst machen. Ja, ich konnte mit der Hebamme auch drüber sprechen, hatte da meinen Raum für meine Gefühle. Das war ein sehr gefühlvoller Raum, der dann da war. Das war sehr wichtig und sehr gut. Und dennoch war es so, dass immer was gefehlt hat. Ja, das ist ja das, was ich jetzt hier eben auch in meiner Arbeit auffülle, wo ich sage, hey, ich mache jetzt nicht nur pränatale Bindungsförderung für die Schwangeren. Also selbst in meinem Live-Programm Bonding Belly, da ist die Hauptmethode die pränatale Bindungsförderung, aber das ist eben adaptiert an meine Arbeit und da geht es auch zu Beginn um Nervensystemregulation, um die Basis zu schaffen, die ich auch in Angstmomenten rauszuholen, wenn die eben da sind mit deinem Körper, weil das ist the way out, ja. Und zum Teil dann eben auch mit den Gedanken, auch darüber sprechen wir dann im Live-Programm. Ich arbeite immer mit diesen drei Einheiten, auch wenn dann vielleicht jetzt in Bonding Belly der Main-Focus auf dieser Bindungsförderung liegt, gehört alles mit hinzu. Ja, es gehört alle drei Sachen mit hinzu, um wirklich wieder auch dauerhaft aus dieser Angst zu finden. Da können wir nicht nur mit einem arbeiten. Und ich habe damals eben nur mit einzelnen Dingen gearbeitet. Und das ist das, wie du es vielleicht auch erlebst, wenn du das so machst und wie es eben viele erleben. Es hilft kurzfristig, aber eben nicht langfristig in der Tiefe. Und das war ein Learning, was ich damals noch nicht hatte, weil mir das nicht bewusst war, aber was ich eben heute habe, wenn ich darauf zurückblicke. Das andere Learning, was ich hier noch mit rausnehme, ist, du musst aktiv etwas tun, wenn du eben an dieser, ich nenne es mal, an dieser Grundmelodie von Angst, diese Grundanspannung, die da ist in der Schwangerschaft, jeden Tag mal lauter und mal leiser, wenn du daran arbeiten möchtest, dann reicht dir der Ultraschall von außen nicht, dann reicht dir deine gute Freundin, dein Partner, der dir gut zusprechen, das reicht nicht aus. Es ist jetzt ein Inside-Job, sage ich immer, ja. Und das ist eben auch nochmal ein Learning, was ich da mitgenommen habe. In der Schwangerschaft mit Liana gab es einen Angstmoment. Wir waren im nahezu ähnlichen Zeitraum mit der Diagnose, dass kein Herz mehr schlägt, mit Lara, dass es eine Auffälligkeit gab bei ihrem Ultraschall und wir das medizinisch abklären mussten, was dann auch letztendlich dazu geführt hat, dass ich die Hausgeburt nicht gemacht habe, sondern in die Klinik gegangen bin zur Geburt, weil die Maus dann auch danach versorgt werden musste. Das heißt, ich habe in dieser Folgeschwangerschaft etwas erlebt, was man niemals erleben sollte, in keiner Schwangerschaft und erst recht nicht in einer Schwangerschaft nach Verlust. Es gab tatsächlich medizinisch eine Auffälligkeit, die wir behandeln mussten. Die kleine Maus wurde 3 Tage nach ihrer Geburt operiert. Es gab eine Trennung von uns. Und das ist auch nochmal etwas, und das ist jetzt etwas, was ich da erfahren habe, aber jetzt auch so ein Learning, das ist ein gemischtes Learning als Feedback von Frauen, weil ich bin da nicht die Einzige. Und Sternmamas, die ich begleitet habe, mit Regenbogenmamas to be in der Regel, und die dann in der Schwangerschaft oder unter der Geburt eine Situation hatten, die sie nicht beeinflussen konnten. Es gab eine Trennung, die Geburt verlief anders, die Schwangerschaft verlief anders, es gab Blutungen, es gab eine Auffälligkeit im Ultraschall. Und die ebenso wie ich damals so froh waren, diese Vorarbeit gemacht zu haben, gewisse Ressourcen an der Hand zu haben. Ja, bei ihnen noch mal tiefer als bei mir. Ich hatte eben meine Tools der Bindungsförderung, konnte mich mit einem gezielten Tool, dem Herzband, immer wieder dann auch zurückholen zu mir und mich auf mental und emotionaler Ebene mit meiner Tochter verbinden. Ich habe mit ihr gesprochen, bevor sie in den OP ging. Und ich habe auch gesagt, Maus, ich durfte sie nicht stillen danach. Es war ein absoluter Albtraum. Es war an dem Tag mit meinem Milcheinschuss und ich sollte sie nicht stillen. Gesagt, Maus, schlaf einfach. Schlaf einfach, solange du kannst, bis du über dieses Zeitfenster raus bist und du wieder stillen kannst. Und sie hat geschlafen und geschlafen und geschlafen und wir durften dann auch direkt wieder stillen, ja, als sie dann aufgewacht ist. Und das ist auch nochmal etwas, ja, dieses Learning, ja, eine Folgeschwangerschaft ist schon so wirklich mental und emotional höchst herausfordernd. Und wenn mal was nicht nach Plan läuft und wir haben es einfach nicht in der Hand, ob es nach Plan läuft und es ist so schnell geschehen und auch, ich habe mich so sicher gefühlt. Ich habe immer gesagt, es passiert kein zweites Mal. Ich habe meine Scheißkarte schon gezogen. Jetzt läuft's gut. Ne? So, als wäre so eine Balance im Leben. Aber so ist es nicht. Und dann ist es nochmal geschehen und es gab eine Auffälligkeit. Und auch wenn die anders ablief, der erste Impuls, den du in dem Moment hast, ist pure Panik, pure Verzweiflung und pure Angst. Das erlebt jede Frau und da bringt auch die Vorbereitung darauf nichts. Aber dann in dem Moment, wenn man wieder zu sich kommt, wie gehe ich jetzt damit um? Das ist etwas völlig anderes, wie wenn du hier unbewusst und unvorbereitet in deiner Folgeschwangerschaft bist. Und auch das ist nochmal ein ganz wichtiger Call, warum ich immer wieder sage, bereite dich darauf vor. Ja, oder wenn du eben schwanger bist, wollt ihr dann, wenn du spürst, das sind Themen, die entsprechende Unterstützung. Die zweite Schwangerschaft war die Schwangerschaft mit meiner dritten Tochter. Und hier dachte ich eigentlich, ich habe keine Angst. Ja. Ich war schwanger, ich hatte ein lebendes Baby geboren. Ich konnte das, habe sozusagen meinen Check hinter diesem Glaubenssatz gemacht. Wieder mentale Ebene löst das jetzt ja halt auf. Ne? Ich habe ja mein gesundes Kind. Tut es nicht, wenn der Körper reagiert trotzdem. Und ich hatte aber auch eine Schwangerschaft mit Kleinkind zu Hause. Das heißt, die Maus hat mich einfach abgelenkt und es lief so nebenher. Und was ich gemacht habe, ganz bewusst, war, dass ich gesagt habe, das will ich nicht. Und gar nicht wegen Angst. Ich habe gesagt, ich habe eigentlich keine Angst, sondern ich wollte die Maus in meinem Bauch eben auch kennenlernen. Ich wollte auch ihr hier die Chance geben, Mama exklusiv zu haben. Und ja, das ist... Ich weiß nicht, ob du jetzt schon nochmal schwanger bist, ein Kind an der Hand hast. Diese Schwangerschaften, wenn du ein Kind an der Hand hast, die laufen so nebenher und man hat dann ein schlechtes Gewissen, weil ja diese erste Schwangerschaft ohne Kind an der Hand noch so exklusiv alles ist und man hat Zeit, wenn man sich hinlegen möchte und man macht sich geile Essen und ist einfach so voll nur für sich und dieses Baby da und das ändert sich mit einem Baby, mit einem Kind an der Hand. Und meine Maus war auch noch sehr klein, die war anderthalb, als ich schwanger wurde, 2 Jahre und 3 Monate, als dann meine andere Tochter geboren wurde. Das heißt, die hat einfach auch viel Mama noch gebraucht. Sowieso in der Schwangerschaft, wenn sich das verändert, finde ich, spüren die das nochmal mehr und brauchen nochmal mehr Rückversicherung. Sodass ich mir dann auch gesagt habe, in der Mitte der Schwangerschaft, ich suche mir bewusst meine Insel, meine Me-Time für mich eben und meine Tochter und habe hierüber über die Bindungsförderung auch wieder die Verbindung zu ihr gespürt und ihr Wesen wahrnehmen können. Das ist auch das, was dein Stehtisch bist, wirklich. Wer ist denn dieses Baby, das da ist? Das spüren wir ja eh intuitiv, aber da wird das eben nochmal gestärkt, sodass das sehr, sehr wohltuend war und ich mich damit total gut gefühlt habe. Auch in meiner Entscheidung, dann letztendlich diese Hausgeburt zu machen, die ich ja schon 2 Schwangerschaften geplant hatte und die es so nicht gab. Und war super zuversichtlich. Ich habe mir dann noch die friedliche Geburt geholt als Ressource mit hinzu. Also ich habe mich damit nicht ausgeruht, sondern ich habe mich immer wirklich auch aktiv gestärkt und es nicht irgendwie gut sein lassen. Und was dann aber geschehen ist, ist, dass Leni länger drin geblieben ist. Die hat 10 Tage übertragen. Also 10 Tage, für die, die vielleicht damit keine Erfahrung haben, nach 14 Tagen darf eine Hebamme die Hausgeburt außerklinisch nicht mehr begleiten. Das heißt, ich hatte hier 2 Belastungssituationen. Zum einen, ich war in meiner persönlichen Triggerzeit, in der Lara starb. Und da ist wirklich ein gesamter Zeitraum belastet. Das ist dann nicht nur diese Schwangerschaftswoche 38, sondern sobald wir dann eben in den geburtsreifen Zeitraum reingehen, die Rufbereitschaft geschalten ist und alle so sagen, oh, jetzt könnte sie ja kommen, sind das so viele Trigger, weil so viele Ähnlichkeitsfaktoren da sind, dass das schon mal wirklich so eine Grundanspannung mit reinbringt und dann eben das Übertragen. Ja, und ich bin jeden Morgen aufgewacht und mein Bauch war immer noch da und ich hatte keine Wehen und das hat mich so komplett rausgebracht, weil ich dachte, 2 Kinder sind früher gekommen, ja, Lara vor ET, Liana vor ET und ich habe ja auch mit meinem Baby kommuniziert. Ich habe auch gesagt, komm früher. Das war auch eine Schwangerschaft. Ja, das waren wirklich enge Schwangerschaftsabfolgen, wo ich dann schon früh körperliche Wehwehchen hatte und ich hatte gegen Ende wirklich keine Lust mehr und habe das dann mit meinem Baby klar kommuniziert und dachte, das würde ich schon machen, weil wir haben ja so eine enge Verbindung. Aber sie hat es nicht gemacht. Und dann kam da Frust und Unsicherheit und mein Plan nicht auf. Ja, also das ist schon auch mal etwas, passend auch zur vorherigen Erkenntnis, Pläne, die wir machen, wo wir uns festfahren. Unsere Kinder lehren uns schon in der Schwangerschaft Flexibilität und Pläne kannst du machen, nice to have. Ob die sich dann so bewahrheiten, ist tatsächlich das andere. Und bei mir hat es das nicht. Mein Plan ging nicht auf. Und plötzlich kam die Angst hinzu. Natürlich durch das Außen, ja, wie das schon war, durch die Triggersituation, durch die Menschen, die da waren, durch den Druck zu wissen, mit jedem Tag, der verstreicht, ist das Risiko, dass ich eben nicht zu Hause gebären kann, größer. Ich muss in die Klinik gehen. Und das war krass, weil ich mit dem 0,0 gerechnet habe. 0,0 gerechnet habe, dass da mich auf diesen letzten Metern mit dieser idealen Vorbereitung die Angst überrascht. Und das ist die nächste Erkenntnis aus dieser Schwangerschaft, die ich dir mitgeben möchte. Du kannst dich ablenken. Das war gar nicht mal bewusst, dass ich mich abgelenkt habe. Ich wurde halt abgelenkt. Und du kommst da gut durch. Aber das bedeutet nicht, dass sie aufgelöst ist. Das bedeutet, dass es gerade solche Momente, wo dann die Dinge vom Plan abweichen, mit voller Wucht zuschlägt. Und das alles wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Und so war es bei mir. Da war gefühlt Vertrauen da und ne, die Angst war weg. Aber es war wie super dünn. Und dieser Wind, der kam, diese 10 Tage übertragen, hat da dieses Kartenhaus einkrachen lassen. Ich habe mich damals nicht reflektiert und dachte, ah krass, da waren jetzt noch so viele Ängste. Ne? Das war alles sehr unbewusst. Und ich habe mich da eigentlich erst so in den Wochen und Monaten danach, Jahren danach, kann ich da jetzt so bewusst erkennen, okay, was lief da eigentlich gerade ab? Ne? Was lief da eigentlich gerade ab? Was habe ich mir dann ein Stück weit auch vorgemacht? Und was ist dann auch wieder eine Erkenntnis, die mich zu meiner Arbeit geführt hat? Eigentlich der richtige Weg. Richtig, aber den Weg, den ich aufzeigen möchte. Und das ist der, sich diesen Themen zu stellen. Und das habe ich nicht gemacht. Ja, ich konnte es nicht. Ich hätte es bestimmt gemacht, wäre da jemand gewesen wie ich, der mir das angeboten hätte, den ich getroffen hätte. Aber da war niemand. Da war niemand. Also habe ich das nicht gemacht. Und die Themen sind unbearbeitet geblieben, zum Teil unbewusst geblieben und eben, unbearbeitet und unbewusst geblieben. Und dann habe ich irgendwann mal in den Arsch gebissen und waren dann eben wieder da. Ja, und das War auch etwas, was ich auch, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, auch mit Liana noch hatte, auch als die geboren war. Also es hat bei uns bestimmt, ich habe immer so 5 Monate im Kopf gebraucht, bis wir so eingegroovt waren. Da war noch so viel Anspannung in mir, auch als die da war. Wir sind dann in die Kraniosakraltherapie gegangen und haben das dort auch behandelt. Und er hat es auch direkt gemerkt, gesagt, da ist so viel Entspannung noch. Ja, wir sind durch diese belastete Schwangerschaft direkt in den OP gegangen mit einem 3 Tage alten Baby, dann erst ins Wochenbett, still neu, Baby neu, Wickel neu, alles neu. Und da war noch so viel Pressure da, plus eben diese Folgeschwangerschaft und die Angst auch, sie immer noch zu verlieren, die Angst vor dem plötzlichen Kindstod, die Angst, irgendetwas falsch zu machen, ist ja beim ersten Baby noch mal mehr ausgeprägt. Sodass das einfach wirklich gedauert hat und ich habe da so ein Zeitfenster von 5 Monaten im Kopf, um in die Sicherheit zu kommen. Und das deckt sich auch mit dem, was viele Sternmamas erleben. Ja, wenn wir eben da unbewusst sind, das unbearbeitet bleibt, dann ist nicht diese Solution, Baby ist da und wow, natürlich ist da Freude, klar, aber diese Angst baut sich, ist auch da, dann erstmal nur wie so eine Layer drunter und kann sich da nicht abbauen, wenn wir uns der nicht zuwenden. So. Und das ist genau das, was in meiner dritten Schwangerschaft Und das ist genau das, was in meiner vierten Schwangerschaft mit Leo stattgefunden hat. Und da nehme ich euch jetzt mal mit hinein, was hier die Learnings war. Das Spannende an dieser letzten Schwangerschaft mit Leo war, dass das die einzige der Folgeschwangerschaften war, die ich als Coach für die Folgeschwangerschaft selbst erlebt habe. Ja, also da war so dieses Teach what you preach, beziehungsweise preach what you teach, konnte ich da einmal selbst ausprobieren. Das war das eine, ja, also eine große Ressource, das, was ich mit meinen Frauen mache, für mich selbst anzuwenden. Und auf der anderen Seite war es aber auch eine besondere Herausforderung, weil ich natürlich durch die Arbeit der letzten Jahre einfach ganz viele Geschichten gehört habe, wann Babys sterben, unter welchen Umständen, was mir das Gefühl gegeben hat. Es ist einfach nie sicher. Es gibt die endgültige Sicherheit, die gibt es nicht. Ja, das ist mir einfach hier nochmal in dieser Arbeit ganz, ganz klar geworden. Und du musst dir vorstellen, ich habe auch währenddessen weitergearbeitet. Ich habe Vorgespräche geführt und wenn ich weiß, was so ein Vorgespräch ist, das ist eben für meine 1-zu-1-Begleitung oder eben auch für, damals war es noch der Healing Circle als Gruppenprogramm und jetzt Regenbogen Mamas to Be das Gruppenprogramm, meine beiden Gruppenprogramme. Und in den Vorgesprächen lerne ich die Frauen kennen und die erzählen mir zuerst mal von sich und erzählen mir ihre Geschichte. Das heißt, ich habe dort weiterhin schwanger mir Geschichten angehört von den Verlusten der Frauen, wie ihre Babys verstorben sind. Ich habe den Raum gehalten, ich habe den Schmerz gehalten, ihre Trauer gehalten, ihre Angst gehalten. Und das während in meinem Bauch ein neues Leben heranwuchs. Das heißt, das war schon eine besondere Herausforderung und hat mir auch nochmal gezeigt, was ich jeder meiner Coaching-Teilnehmerinnen mitgebe, achte auf das und den, mit dem du dich umgibst in deiner Zeit. Das bei mir war Hardcore. Ja, also das ist schon Next Level, schwanger so einen Raum noch zu begleiten. Ich weiß, das betrifft ja auch nicht jede. Das ist ja jetzt auch nicht ein Beruf, den einfach ganz viele haben. Aber du kannst auch bei dem mal checken, ganz, ganz simpel, wenn du dir Instagram anschaust, welchen Profilen folgst du, was ploppt auf, wenn du dein Feed liest und ist da einfach viel mit Verlust erkennbar und sichtbar, dann würde ich dir immer empfehlen, das in dieser Zeit der Folgeschwangerschaft wirklich auf Pausieren zu gehen und ja und dich einfach nicht damit zu befassen, weil das macht etwas mit dir, das macht unterbewusst etwas mit dir, wenn es nicht bewusst etwas mit dir macht, es wirkt unterbewusst, weil da immer wieder auch diese Information reinkommt, Babys sterben. Und ja, Babys sterben, aber Babys leben eben auch. Und in der Folgeschwangerschaft geht es immer darum, uns auf diesen letzten Fakt zu konzentrieren. Und das, was ja die Realität von Millionen von Frauen ist, die ein lebendes Baby gebären, ein lebendes und lebensfähiges, gesundes Baby gebären, ist für eine Sternenmama so eine Seltenheit, weil sie eben diesen Verlust erlebt hat. Und der Verlust der Statistik, der die Seltenheit ist, ist für sie die Realität, vor allen Dingen für Mamas, die es mehrfach erlebt haben. Und das gilt es eben zu durchbrechen. Und das ist sehr, sehr schwierig, ja, wenn die eigene Erfahrung eben so war, da wieder in den Switch zu kommen und zu sagen, hey, es gibt eben diesen Raum für mich auch. Und da ist eben eine Möglichkeit, sich wirklich auf seine Energie zu achten und mit den entsprechenden Menschen zu umgeben, die einem hier gut tun. Und einen Raum auch zu finden, der einem gut tut, beziehungsweise aus den Räumen auszutreten, die einem nicht gut tun. So, das einfach mal, dass du ein bisschen Kontext auch dazu hast, wie ich eben dann in die Schwangerschaft mit Leo gestartet bin, was da auch anders war als in den Schwangerschaften davor. Und was in dieser Schwangerschaft auch anders war, Leo war so nicht geplant. Ich hatte eigentlich mit Leni oder wir hatten da unseren Kinderwunsch abgeschlossen. Und ich habe aber irgendwann mal auch gespürt, hey, irgendwie ist da was. Ja, das war er wohl dann. Irgendwie ist da was, aber es war auf jeden Fall nicht so geplant und war sehr überraschend, als es eintrat. Ich war damals kurz vor meinem 41. Geburtstag. Also ich bin im Juni, Mai, Ende Mai schwanger geworden. Im Juni habe ich Geburtstag. Das heißt jetzt auch, wie man uns so suggeriert zumindest und wie es auch doch einige Frauen ist, ja auch nicht mehr so, dass man da mit jedem Zyklus auch direkt schwanger wird. Und auch diese Seele wollte einfach unbedingt noch in diese Familie kommen und war dann da. Und das war auf jeden Fall aber auch erstmal eine große Überraschung und ein großes Struggle, vor allen Dingen in meiner Partnerschaft. Das heißt, das waren auch so ganz neue Gefühle, die da plötzlich da waren. Das kenne ich gar nicht. Ja, das kannst du dir vielleicht auch gar nicht vorstellen, wenn es gerade dein 10. Wunsch ist, schwanger zu werden, wie es sich anfühlt, wenn eine diese Schwangerschaft überrascht. Und da habe ich erstmal gebraucht, um selbst anzukommen, auch meine Stimme gegen die meines Partners zu finden, weil wir da wirklich lange auf unterschiedlichen Seiten standen und ich auch letztendlich eine Entscheidung getroffen habe, die er so nicht getroffen hätte. Und vielleicht kannst du das auch nachempfinden, aber wenn man schwanger ist, ist man so sehr geöffnet und sensibel und feinfühlig. Und ich konnte da anfangs auch gar nicht mehr so klar unterscheiden, was ist denn meins und mein Wunsch und mein Bedürfnis und was gehört denn zu meinem Partner. Und habe da einfach auch Sachen aufgenommen, Gedanken, Gefühle, die gar nicht meins waren. Was aber dazu geführt hat, dass ich ab einem gewissen Moment wie ein Stück weit gekappt war von diesem Baby in meinem Bauch. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Am Anfang war da eine ganz, ganz große Freude da, trotz dieser Überraschung. Ich habe ihn sehr, sehr präsent und sehr stark gespürt. Ich wusste sehr schnell, dass ich schwanger bin, vor diesem Test. Ich habe diesen Test auch dann erst in Deutschland gemacht, weil ich nicht irgendwie $20 hier in Costa Rica zahlen wollte für etwas, was ich eh schon weiß. Das heißt, ich habe diese ganz starke Verbindung sehr früh gespürt und diese Ängste, diese Unsicherheiten meines Partners haben mich da wieder rausgeholt und das war wie wenn einfach so eine Layer da war, wäre zwischen mir und dem Baby. Aber es wären wir zwei, obwohl wir ja eins sind, getrennt. Ja, es war einfach eine Trennung. Es war ganz stark emotional, energetisch und vielleicht auch sogar, würde ich sagen, körperlich für mich spürbar. Und wir sind dann zeitgleich noch nach Deutschland gegangen. Es war eine Deutschlandreise da. Es war einfach ein blödes Timing, wo ich gar nicht die Zeit hatte, das zu processen. Mein Partner und ich gar nicht die Zeit hatten, da in Ruhe drüber zu sprechen. Und so hat es einfach eine Weile gedauert, für mich auch in diese Schwangerschaft mich einzufinden. Wir waren so 7 bis 9 Wochen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in Deutschland, also schon eine längere Zeit. Dort habe ich auch die 2 meiner 3 Ultraschalluntersuchungen gemacht. Einen macht man ja da immer zur Bestätigung, wenn man hingeht. Das war das so in der 10. Woche dann, glaube ich. Und, oder in der 10. Da hat mich, glaube ich, die Sprechstundenhilfe schon kritisiert, dass ich so spät komme und ich sollte doch nächstes Mal bitte, ich weiß nicht, ob sie bitte gesagt hat, aber ich sollte nächstes Mal früher kommen. Ich auch eine krasse Erfahrung. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall war ich dann da in der 10. Woche und habe dann nochmal in der 13. Woche einen Ultraschall gemacht. Das war meine Alternative zum NIP-Test und zu einer erweiterten Untersuchung, die ich in dieser Schwangerschaft für mich in Betracht gezogen habe. In den Schwangerschaften davor nicht, weil ich eben in dieser Schwangerschaft in Costa Rica gelebt habe und ich mir hier in Costa Rica eine Schwangerschaft mit einem kranken Kind, die Geburt eines kranken oder eben auch vielleicht schwerbehinderten Kindes nicht vorstellen konnte und da eine andere Entscheidung dann auch für die Schwangerschaft getroffen hätte. So, und meine Ärztin hat mich dahingehend aber beraten und hat gesagt, Und ja, und ich muss dann auch wieder zurück nach Costa Rica, ne, wenn da jetzt ein Ergebnis da ist, auf was wir reagieren müssen, bist du eh nicht mehr da. Und es gibt auch einige falsch positive Ergebnisse, also die stand da gar nicht so dahinter, was ich sehr spannend fand, weil es auch eine Uniärztin ist und die da eigentlich, also ich sie da sehr medizinisch immer auch erlebt habe. Aber sie hat mich da sehr gut, mich persönlich beraten, wie meine individuelle Situation ist. Und ich habe mich dann dagegen entschieden und habe dann einfach nochmal einen Ultraschall gemacht und sie hat dann eine inoffizielle Nackenfaltenmessung gemacht und das Baby sah einfach gesund aus. Und ja, sie sagte eben, man erkennt das ja eh dann auch schon zu früh. Und das war das, womit ich dann gegangen bin, was sich für mich auch richtig angefühlt hat. Und das ist auch schon so eine Idee, kriegst du auch schon so eine Idee davon, wie diese Schwangerschaft für mich war, weil ich in dieser Schwangerschaft ganz viele Dinge erstmal so gemacht habe, die sich für mich gut angefühlt habe, wo ich wirklich gefragt habe, macht das so Sinn oder wie kann ich es machen? Und dann habe ich entschieden. Und ich habe nicht alles so gemacht, weil man es halt so macht. Und da haben natürlich meine äußeren Umstände dazu beigetragen, weil ich eben in Costa Rica gelebt habe, weil ich dann wieder gegangen bin und es so nicht hätte machen können oder keinen Sinn gemacht habe. Aber das hat mich eben dabei unterstützt, erstmals in dieser Schwangerschaft wirklich ja, selbstbestimmt daran zu gehen. Aber darum geht es heute ja gar nicht. Na, wie ich jetzt die Schwangerschaft mit Leo erfahren habe, da gibt es sogar eine eigene Podcast-Folge. Eine der ersten Folgen ist meine Schwangerschaft in Costa Rica. Das ist schon so lange her. Ich überlege gerade, ob ich da einfach über die Unterschiede, wie es in Costa Rica und in Deutschland ist, spreche. Also wenn dich das interessiert, hör da nochmal rein. Und wenn du eine gezielte Frage hast, auch nochmal zu dem Thema Selbstbestimmung. Und was ich da eben genau damit meine in der Folge Schwangerschaft zu diesem Prozess, kann ich den auch sehr gerne nochmal in einer anderen Podcast-Folge beleuchten. Und da freue ich mich immer über Mails und Feedback und auch Themenvorschläge. Ja, schickt mir da gerne eine E-Mail. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes und dann versuche ich das auch umzusetzen. So, aber Learning Nummer 1, was ich dir jetzt hier mitgegeben habe, war das, achte auf deine Energie. Achte das, was du konsumierst, was reinkommt, denn das macht was mit dir. Was ich nach den Vorgesprächen dann immer gebraucht habe, war wirklich ein Rausgehen. Ich lebe ja im Dschungel, ich kann barfuß rauslaufen, ich bin immer barfuß rausgelaufen oder bin zum Meer gegangen und habe mich ins Meer begeben und habe so wirklich diese Information von mir abgewaschen, ja, oder weg in die Erde abgegeben, einfach rausgegangen, mich reguliert an der frischen Luft und mich wieder mit mir verbunden und mit meiner Geschichte und mit dieser Schwangerschaft und diesem Baby. Das war so der zweite Schritt, den ich dann gemacht habe. Erst in die Regulation gegangen und dann im zweiten Schritt zu ihm hingespürt, mit ihm gesprochen, ihn eher auch immer mitgenommen, ja, dass es Geschichten sind, die nichts mit ihm zu tun haben, sondern die ich eben höre und bin da so immer wieder zu mir zurückgekommen. Da hätte ich es mir leichter gemacht. Hätte ich sie nicht angehört? Definitiv. Definitiv. Und wenn du jetzt kein Coach für die Folgeschwangerschaft bist, dann würde ich dir das eben auch ans Herz legen, es nicht zu tun. So. Eine weitere Erfahrung, die ich mit Leo gemacht habe, war, auch diese Folgeschwangerschaft ist eine Folgeschwangerschaft. Auch in dieser Schwangerschaft, und das habe ich vor allen Dingen sehr genau erlebt, weil ich so bewusst war, viel bewusster als in der Schwangerschaft mit Leni und mehr Kapazitäten hatte als in der Schwangerschaft mit Liana. Liana war dann ja auch diese Auffälligkeit, über die ich vorhin gesprochen habe. Das heißt, da war wirklich dann absolut auch Alarmzustand für einen gewissen Zeitraum in dieser meiner persönlichen Triggerzeit, also Ende des dritten Trimesters. Und bei Leo war das nicht so. Wir sind dann irgendwann mal in unser Haus gefahren, Hausgeburt dort eben auch geplant gehabt. Das heißt, es ist ähnlich wie eine Rufbereitschaft in Deutschland. Ich bin 4 Wochen vor Geburt hingefahren und wir haben da dann gewartet. Und man hat dann natürlich viel Zeit, ja, in diesem Wartemodus. Ich habe dann auch nicht mehr gearbeitet. Niemand mehr betreut, begleitet und war einfach mit der Family dort im Geburtsmodus und konnte dann mal richtig schön wahrnehmen, wie diese Trigger ablaufen, wie diese Zeit selbst einfach ein Trigger ist und alles dich daran erinnert, wie es damals mit Lara war. Die Anspannung, die in der Luft liegt vom Umfeld, die Fragen, wann es losgeht, die letzten Untersuchungen, die Gedanken, die du hast, ja. Das ist so, so ähnlich. Ich konnte es einfach gut spüren, wie gesagt, weil ich die Kapazitäten hatte und das Bewusstsein, solche krassen Switches, wo ich einfach dachte, krass, ja genau, ja logisch bin ich gerade genervt oder angespannt oder kann mich schlecht konzentrieren, weil einfach im Hintergrund mein System so rattert, weil es irgendwie gefühlt in genau derselben Situation ist wie damals und so viele Touchpoints hat, die ihm eben präsentieren, hey, Achtung, damals war das aber so, als du das so erlebt hast, damals ist das geschehen, als du das so erlebt hast. Und das heißt, auch hier nochmal, eine Folgeschwangerschaft bleibt immer eine Folgeschwangerschaft. Eine weitere Erkenntnis, weil ich werde das oft gefragt, ist es irgendwie weg und wie ging es dir, wie war denn die, vor allem die Schwangerschaft mit Leni, dann hattest du da noch Angst und ich habe es euch jetzt sehr ausführlich erklärt, ich dachte, ich hätte keine mehr, aber aus anderen Gründen, die war da und ich würde mal behaupten, auch wenn ich noch 7 weitere Kinder hätte, ich wäre nie wieder ganz frei von dieser Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges. Diese Frage, muss ich denn überhaupt frei davon sein? Wieso will ich denn überhaupt frei davon wieder sein? Das ist oft so auch so ein unbewusstes Ziel, was wir uns aufsetzen. Ich will hier wieder angstfrei sein, diese Erfahrung. Na, und was würde dazugehören, um angstfrei zu sein? Es würde dazugehören, diese Erfahrung nicht gemacht zu haben, die nicht mehr in dir gespeichert zu haben. Und das ist aber etwas, was so tief sitzt, weil natürlich dieses Event selbst im höchsten Maße schmerzlich war, dein Baby zu verlieren oder deine Babys zu verlieren. Das trägst du in dir. Diese Erfahrung kriegst du nicht raus. Und die Frage ist auch hier, wieso sollst du sie rauskriegen wollen? Also wieso erwarten wir überhaupt, dass sie rausgeht? Sondern es geht hier einfach damit, wie gehe ich wieder damit um, dass sie da ist? Wie gehe ich mit der Angst um? Kann ich an diesen Punkt kommen, wie es dann bei mir war, dass ich sehe, das ist einfach ein Film, der abläuft? Das ist auch etwas, was meine Klientinnen mir während ihrer Schwangerschaft schon viel früher rückmelden. Und die sagen auch, hey, ich merke richtig, das ist wie so ein Film, der abläuft. Ich gehe zur Frauenärztin und merke schon irgendwie am Tag davor, ich werde so eingenommen, innere Bilder kommen. Sobald ich die Tür aufmache und da reingehe, bam, 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 schlägt mein Herz schneller und ich fange an zu katastrophieren. Ja, also es ist einfach ein Film. Das bin gar nicht ich, habe da gar keine Kontrolle. Und ich kann da aber, ich lasse mich mittlerweile nicht mehr so mitreißen davon. Das nimmt mich nicht mehr mit. Ich bin eher in so einer Beobachterrolle. Und das ist das, was geschehen kann, ja, dass du dessen entrückst und dass du natürlich dann auch mit weiteren lebenden Kindern an der Hand diese positive Referenzerfahrung machst, die auch dir in deinem Bewusstsein und Unterbewusstsein sagt, hey, du kannst es schaffen, hey, es ist schon mal gut gegangen, ja. Das stärkt das, ja, verändert aber ausschließlich den Umgang damit. Es hebt es nicht auf, denn du hast diesen Kontrollverlust erlebt. Das brennt sich, wie ich es vorhin gesagt habe, ein und ist schon einfach ein großer emotionaler Imprint, den du in dir trägst, weil da einfach so eine emotionale Ladung drauf ist. Und das Zweite, es ist ja auch eine Tatsache. Es ist ja auch ein Fakt, dass wir es nicht wissen. Es ist ja auch ein Fakt, dass es nicht safe ist, ob dieses Kind mit nach Hause kommt, auch wenn es gesund ist, auch wenn du gesund bist. Wir wissen es nicht. Wir sterben und manche sterben schon im Mamabauch. Und das bedeutet nicht, dass es immer geschieht. Ja, ich will nicht unbedingt den Teufel an die Wand malen, überhaupt nicht. Aber es ist eine reale Option. Es ist eine reale Option. Und jede Frau, die den Verlust erfahren hat, die weiß das. Und die kann sich das nicht mehr schönreden oder rausreden. Und sie muss es auch nicht, weil es ist ja die Realität. Und wir dürfen lernen, uns mit der Realität des Todes zu befassen. Und zwar nicht, indem wir ihn wegdrücken und es nicht sehen wollen und nicht hinschauen und uns hier irgendwie uns weigern, das anzuerkennen, sondern indem wir bewusst damit sind. Und das ist vielleicht jetzt auch die letzte Erkenntnis hier in der Episode, dass dieses Bewusstsein, was ich in Leos Schwangerschaft hatte, mit mir, mit diesen Abläufen, mit meiner Angst, mit meinen Gedanken, wie meine Gedanken dann die Bindung zu meinem Baby beeinflussen, wie die sich auf meine Gefühle auswirken, dass das der Schlüssel war hin zu einer vertrauensvollen Schwangerschaft, weil ich mir wieder vertraut habe, weil ich mich zuordnen konnte, weil ich mich verstanden habe, wie ich ticke, weil ich mich nicht mehr mit meiner Angst alleine identifiziert habe, weil ich wusste, was ich tun kann, um rauszukommen oder um es in dem Moment auch einfach anzunehmen. Und ich wusste, es geht irgendwann vorbei, ja, wenn so eine Angstwelle auch da ist. Ich hatte ganz andere Kapazitäten und ganz andere Ressourcen. Und das war der Schlüssel, ja. Das war der Schlüssel hinzu, dass ich sagen konnte, diese Schwangerschaft war wirklich so frei auch wie die mit Lara, trotz dieser Angst. Und die war noch viel bewusster als die mit Lara, weil ich diese Angst ins Auge gesehen habe, kann man das vielleicht so sagen, oder ich sie einfach gesehen habe. Sie war einfach da und es war okay, die konnte einfach da stehen. Und ich arbeite gerne mit inneren Bildern oder mit einem Bild, was du dir vorstellen kannst. Und da kannst du einfach vorstellen, die steht halt einfach da, wie so ein Nachbar, der in deinen Garten guckt, aber die kommt gar nicht rein. Manchmal latschst du her und dann kannst du aber auch sagen, hey, okay, ich sehe dich, ne, jetzt geh aber mal wieder in deinen Bereich. Du siehst sie aber, ja, du lässt ihr den Raum und das ist so der Weg einfach auch dann raus. Und wie du siehst, hatte jede Schwangerschaft ein eigenes Thema. Die waren wirklich komplett unterschiedlich. Was sie aber alle für mich waren, obwohl die so unterschiedlich waren und auch von der Angstintensität ganz anders waren. Ich hatte in der ersten am meisten so innere Anspannung und Druck da. Da war ich auch am wenigsten selbstwirksam, würde ich sagen. Bei Leni habe ich das eine ganze Zeit gar nicht gespürt, obwohl es da unbewusst da war und dann hochblockte. Aber da war ich sehr lange, ich würde jetzt mal sagen, angstfrei. Bei Leo war die da, aber ich konnte damit umgehen. Und dann war sie gar nicht so oft da. Ja, also die Angst, das ist etwas, was alle gemeinsam haben. Die war in jeder da. Und was sie auch gemeinsam haben, ist, dass ich in jeder von ihnen auf meine Art und Weise, wie es mir damals möglich war, in meine Selbstwirksamkeit, ich weiß, es klingt manchmal wie so ein abgedroschenes Wort, aber diese Einstellung hatte, ich möchte was machen. Ich möchte hier aktiv etwas tun. Und habe mich eingebracht in die erste mit Hypnobirthing, mit der Bindungsförderung, in der zweiten genau dasselbe. Bindungsförderung später am Frieli-Geburt, Affirmationen, Meditationsarbeit. Dann eben in der letzten mit meinen eigenen Tools, die ich einfach schon, die ich schon so verinnerlicht hatte, ja. Aber ich war immer daran beteiligt. Ich habe die nie abgegeben, ausschließlich. Das heißt, wenn ich heute auf meine 3 Folgeschwangerschaften zurückblicke, dann waren die alle unterschiedlich. Aber jede einzelne hat mir gezeigt, dass Angst und Vertrauen sich nicht ausschließen. Ich kann es immer nur wieder sagen, eine schöne Schwangerschaft nach Verlust ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern sie entsteht dann, wenn du lernst, dich selbst durch diese Ängste hindurch zu begleiten und wenn du lernst, dass du selbst, nicht die Gyn, nicht die Hebamme, nicht der Ultraschall, nicht der positive X-Test, whatever der Grund dafür sind, sondern du ganz alleine. Und mit diesen Worten schließe ich die heutige Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und sind dann ab dem 28. Juli wieder zurück.
Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.